Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Aber immer mit der Idee, Medizin noch dran zu hängen. Ein Arzneimittel, ein zelluläres Arzneimittel herstellen, sind meistens die Transfusionsmediziner. Ein großer Teil ist die Transplantationsdiagnostik.
Faszination Medizin, liebe Hörende, eine neue Staffel. Ich sitze heute Herrn Professor Hannes Klump gegenüber. Guten Tag, Herr Professor Klump.
Hallo.
Herr Klump ist der Direktor unseres Instituts für Transfusionsmedizin und zelluläre Therapeutika. Es ist ein spannendes Thema. Es geht nicht nur um Blut, aber eben auch. Aber die Einstiegsfrage immer, Herr Professor Klump, wie sind Sie Mediziner geworden? Wussten Sie damals schon, als das alles begann, dass Sie heute mal hier landen könnten?
Nee, ganz bestimmt nicht. Damals gab es für mich eigentlich immer zwei Optionen. Entweder Musik studieren, also ich komme vom Klavier ursprünglich her, aber dirigieren hätte ich gemacht, oder Medizin. Und in Österreich war es damals so, ich glaube, es war in Deutschland ähnlich, es gab eine sogenannte Medizinerschwemme, also mit hoher Arbeitslosigkeit bei den Abgängern, lange Wartezeiten für den sogenannten Turnus, was am ehesten damals den AIP entspricht. Also die Aussichten waren nicht so toll, wenn man mit Medizin begann. Und zu der Zeit kam ja lustigerweise, zufälligerweise ein Artikel im Bild der Wissenschaft unter und dieser Artikel hieß, das Gen ist kein Schicksal. Und indem es die damals noch moderne Molekulargenetik und die Rolle in der Medizin beschrieben waren. Und für mich war das ein Schlüsselerlebnis, weil ich dachte, ja, das ist die Medizin der Zukunft, das grundlegende Verstehen von der Entstehung von Krankheiten und dass das die Basis wird, um die Krankheiten zu behandeln. Dahin geht die Reise. Und das ist der Grund, warum ich dann Biologie studiert habe ursprünglich mit dem Schwerpunkt molekulare Genetik und auch diplomiert und promoviert habe in dem Fach, weil halt das Doktorat in den Naturwissenschaften eigentlich berufsqualifizierend ist. Aber immer mit der Idee, Medizin noch dran zu hängen, um diese Brücke in die Anwendung zu schlagen und die Erkenntnisse zu den Patienten zu bringen. Also habe ich dann in der Postdoc-Zeit und als Gruppenleiter in Hamburg und Hannover an der MHH Medizin parallel studiert, so gut es eben ging. Und das ist eigentlich der Werdegang. Also eigentlich von vornherein immer das Ziel Medizin vor Augen, aber quasi den Umweg über die Naturwissenschaften, was natürlich so ein bisschen Zeit gekostet hat.
Sie haben groß ausgeholt, ne? So kann man das auch sagen, und haben Ihr Sachgebiet einmal von verschiedenen Seiten eingekreist, um es dann quasi, ja, in die Zange zu nehmen. Können Sie ein bisschen was zu Ihrem Werdegang sagen? Das waren dann verschiedene Standorte, einerseits Österreich, MHH und dann auch Essen.
Ne? Zum Schluss Essen. Also ich bin als Postdoc, also nach dem Doktorat, eben nach Hamburg gegangen, habe dort Medizin inskribiert, begonnen und wissenschaftlich aber bereits an dem Thema gearbeitet, an dem wir bis heute tätig sind. Und das schlägt auch den Bogen, und zwar Entwicklung von Gen- und Zelltherapie. Sechs Jahre am Heinrich-Pette-Institut, das heißt jetzt Leibniz-Institut für Virologie bei Wolfram Ostertag, wo wir retrovirale Vektoren, also quasi Gentaxis, gebaut haben, um Stammzelltherapien zu machen, die dann auch später tatsächlich als solche in den Zelltherapeutika verwendet worden sind oder nach wie vor verwendet werden. Und bin auch damals über diese Fragestellung mit Blutstammzellen, faktisch oder mit der Fragestellung von Blutstammzellen, wie man die in der Kulturschale vermehren kann und auch naturgemäß dann eigentlich schon fast notwendigerweise dann zu den pluripotenten Stammzellen, also embryonalen Stammzellen gekommen, mit der Fragestellung, wie kann man denn daraus aus diesen ganz primitiven Stammzellen Blutstammzellen entwickeln, die man vielleicht für die Transplantation benutzen könnte. Die embryonalen Stammzellen sind natürlich entsprechend umstritten immer gewesen. Das hat sich aber erledigt mit den Arbeiten von Yamanaka aus Japan, der später den Nobelpreis für die Reprogrammierung bekommen hat, also sogenannten iPS-Zellen, induzierten pluripotenten Stammzellen. Und seitdem ist dieses Feld auch explodiert. Und das war war die Forschungsaktivitäten in Hamburg, in Hannover, die 6 Jahre und die letzten 15 Jahre in Essen. In Essen war ich bereits approbierter Mediziner und habe dort die Facharztausbildung für Transfusionsmedizin weitergemacht. Und wahrscheinlich stellen Sie jetzt die Frage, warum Transfusionsmedizin? Das ergibt sich eigentlich automatisch dadurch, dass ich jetzt so viele Jahre in der Forschung gearbeitet habe, um Gen- und Zelltherapie möglich zu machen, will man dann irgendwann als Mediziner das ja auch in die Praxis überführen und zum Menschen bringen. Und diese Gen- und Zelltherapeutika sind per Definition nach Arzneimittelrecht Medikamente. Mhm. Das heißt, sie müssen entsprechend hergestellt werden. Und diejenigen, die in den Kliniken ein Arzneimittel, ein zelluläres Arzneimittel herstellen, sind meistens die Transfusionsmediziner. Mhm. Und dadurch kam das zustande, dass ich dann in Essen eben in Richtung Transfusionsmedizin den Facharzt gemacht habe und letztlich auch hier gelandet bin, glücklicherweise. Mhm.
Es wären ja so auch alternative Zuwägungsmöglichkeiten vielleicht denkbar gewesen. Also ich glaube, Facharzt Humangenetik geht vielleicht auch in eine ähnliche Richtung oder ein Facharzt Onkologie und Stammzelltherapie könnte vielleicht auch in eine ähnliche Richtung gehen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden hatte, ist der größte klinische Impact in der Anwendbarkeit dessen, was man dann tut, über die Transfusionsmedizin, über den Facharzt Transfusionsmedizin gegeben?
Ja, ich würde das jetzt so gar nicht gegeneinander ausspielen wollen, denn in der klinischen Routine, das ist mir schon auch wichtig zu betonen, natürlich mache ich Werbung für die Transfusionsmedizin, aber das alles funktioniert ja nur im Team. Mhm. Ja, die hämato-onkologischen Kolleginnen und Kollegen sind diejenigen, die direkt die Patienten sehen und behandeln, die Indikation für eine bestimmte Behandlung auch stellen, ohne die unser Dasein sinnfrei wäre. Natürlich brauchen wir die Humangenetiker, die an der Diagnostik mit beteiligt sind, natürlich auch in der Therapieentwicklung. Und das wären alles Möglichkeiten gewesen, damals noch in Hannover, den Überlegungen, wohin soll die Reise weitergehen. Aber manchmal sind es auch Zufälle, die da mit reinspielen. Und damals war es so, dass ein Kollege aus Hannover den Ruf für die Transfusionsmedizin in Essen bekommen hatte und mich anrief und eben fragte, ob ich mir vorstellen könnte, Transfusionsmedizin weiterzumachen. Das war halt einfach genau zum richtigen Zeitpunkt. Aber Sie haben vollkommen recht. Zu dem damaligen Zeitpunkt hätte es eventuell auch Virologie oder Humangenetik werden können. Aber am nächsten dran, an der Anwendung, als Brücke faktisch in die Klinik und um diese Zelltherapeutika wirklich in die Anwendung zu bringen, glaube ich, ist man in der Transfusionsmedizin eigentlich am besten beheimatet. Mhm. Ja.
Ich fand es auch ganz interessant, weil wenn man an die Transfusionsmedizin denkt, dann denkt man am Anfang erstmal primär an Blutkomponentenpräparate, ne? Weil das ist ja sicherlich so auch der nach außen hin sehr sichtbare Teil. Hier in Aachen 60.000 sozusagen Blutkomponentenpräparate für transfusionspflichtige Patienten pro Jahr. Das ist ja schon eine gigantische Anzahl. Aber Ihr Arbeitsbereich umfasst ja neben der normalen Blutkonservenbereitstellung und von diesen Präparaten ja auch noch viel mehr. Wollen Sie uns sozusagen da mitnehmen, wie sind so die Anteile in Ihrer täglichen Arbeit denn verteilt?
Also das Team, was man immer als Team sehen, ich bin ja nicht derjenige, der die Arbeiten alleine macht, ich koordiniere eigentlich mehr und mache Verwaltungstätigkeiten inzwischen als Chef, aber in der Transfusionsmedizin ist in der Tat die Blutbank quasi und das Ausgeben von Blutpräparaten das, was am sichtbarsten ist auch für die Kolleginnen und Kollegen von der Klinik, aber nur ein Teil der Aufgaben. Ein großer Teil ist die Transplantationsdiagnostik, sogenanntes HLA-Labor. Es ist quasi immer angewandte Immunologie. Es geht ja immer um die Fragestellung, wenn man Zellen in einen Menschen reinbringt, sei es zum Beispiel Erythrozytenkonzentrate, die sogenannten Blutbeutel, aber auch eine Organtransplantation durchführt, werden, weil die Spender ja nicht einer selber sind, potenziell abgestoßen. Mhm. Und es geht im Vorfeld immer darum zu klären, wie würde so ein Transplantat oder die Zellen, die transfundiert werden, abgestoßen werden, weil es nämlich erhebliche Komplikationen, die auch tödlich sein können, mit sich bringen. Das heißt, das wird im Vorfeld abgeklärt und dann zum Beispiel bei den Erythrozytenkonzentraten, das für den jeweiligen Patienten oder Patientin optimale Präparat ausgesucht oder eben bei der Organallokation geguckt, haben die Menschen bereits Antikörper im Blut, die dazu führen können, dass ein Organ, das transplantiert wird, abgestoßen wird. Das ist eine Aufgabe der Transplantationsdiagnostik und des HLA-Labors. Wir sind beteiligt bei der Herstellung von Stammzellpräparaten, die später für die Stammzelltransplantation verwendet werden. Wir sind in der Patientenbetreuung direkt beteiligt, wenn es zu Komplikationen nach der Stammzelltransplantation kommt, die sich Graft versus Host Disease nennt, wo es eben auch Abstoßungsreaktionen gibt, die man zum Teil ganz gut behandeln kann. Bei uns wird eine sogenannte extrakorporale Photopherese bei etwas schwereren Komplikationen durchgeführt, um den Patienten zu helfen. Also die Facetten sind, also die Bandbreite dessen, was in der Transfusionsmedizin gemacht wird, ist doch recht groß. Aber das Kerngebiet ist eigentlich immer quasi angewandte Immunologie im Kontext von Transfusion und Transplantation.
Ja. Stichwort Transplantation passt eigentlich insofern ganz gut, weil ich glaube, ähnlich wie der Transplantationsmediziner manchmal das Problem hat, dass er auf der anderen Seite viel mehr machen könnte, wenn er denn die passenden Organe dazu bereit hätte, bemerken wir in den letzten Jahren dann doch einen schleichenden Mangel an bereitwilligen Spenderinnen und Spendern, was dann auf der einen Seite ein merkwürdiges Missverhältnis mit sich bringt, dass man klinisch viel mehr könnte und machen und erforschen könnte, auf der anderen Seite aber tatsächlich immer mit einem permanenten Blutmangel hinterherläuft. Nehmen Sie das auch so wahr? Frustriert Sie das? Haben Sie das früher schon absehen können, dass das sich mal so entwickelt?
Die Mangelproblematik ist seit langem bekannt. Es ist halt so, dass jetzt speziell was die Blutspende angeht, und wir sind nach wie vor von den Blutspendern und Spenderinnen völlig abhängig, dass in den westlichen Staaten, wo es noch relativ gut ist, ca. 3% der spendefähigen Bevölkerung zur Spende kommt. Das ist eigentlich sehr, sehr wenig. Und führt gerade auch in den Sommermonaten, wenn die Menschen auf Urlaub fahren oder wenn es Erkrankungswellen im Winter gibt, dass noch weniger zur Spende kommen und wir tatsächlich einen deutlichen Mangel an Präparaten haben. Nicht nur wir als Universitätsklinikum, sondern auch das Deutsche Rote Kreuz, das uns sonst normalerweise beliefern würde, aber die haben dann auch weniger Spender. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel tun, gemeinsam im Bewerben der Spende den Nahebringern oder der Öffentlichkeit erklären, warum die Blutspende so wichtig ist und natürlich vielleicht auch andere Wege gehen, die Blutspende als solche zu bewerben, gerade bei den jüngeren Menschen, die häufig zum Glück noch Krankheiten so gar nicht kennen und die Notwendigkeit der Bluttransfusion. Das lernen häufig die Menschen erst später kennen, wenn sie in der Familie Erkrankungen haben, wo sie merken, die haben Transfusionen gebraucht. Und entsprechend ist die Bereitschaft, bei den im mittleren Alter, älteren Alter zur Spende zu kommen, in der Regel höher. Momentan ist das eine sichtbare Entwicklung als bei den Jüngeren, wo es wirklich fehlt. Das ist natürlich frustrierend in dem Moment, wenn die Blutpräparate fehlen und wir Operationen verschieben lassen müssen oder gar absagen lassen müssen, weil es einfach keine Präparate da sind. Aber gleichzeitig sehe ich das durchaus als Chance, eben über Werbemaßnahmen, ganz gezielte, wo ja Sie natürlich entsprechend auch gefragt sind und extrem wichtig sind, an die Öffentlichkeit heranzutreten und wirklich die Werbetrommel dafür zu rühren und gleichzeitig auch Geld für die Forschung zu bekommen, um quasi künstlich Blut herstellen zu können. Da sind wir noch nicht so weit. Wir sind auf einem guten Weg dahin als wissenschaftliche Community weltweit, aber wir sind eben noch nicht dort, dass wir künstlich Blutprodukte herstellen könnten.
Hämoglobin ist dann doch ein bisschen schwerer als gedacht. Also als künstlicher Sauerstoffträger würde man ja eigentlich denken, wir können Insulin künstlich herstellen, wir können andere Dinge. Hämoglobin ist so schwer? Oder?
Das Hämoglobin oder die Sauerstoffträger kann man durchaus künstlich herstellen, aber die kann man so nicht verwenden. Die brauchen die Verpackung, den Erythrozyten. Wenn man solche Präparate, von denen es ein paar gibt, transfundiert, dann verstopft es beispielsweise die Niere. Das führt zu jedem zu erheblichen Komplikationen und wird wenn überhaupt nur in Ländern eingesetzt, wo der Durchseuchungsgrad beispielsweise mit HIV, Südafrika, so hoch ist, dass man mit den Blutspenden so gar nicht mehr auskommt. Und dort werden zum Teil solche Präparate wirklich eingesetzt mit einem deutlich erhöhten Risiko für die Patienten. Also der beste Sauerstoffträger ist nach wie vor der Erythrozyt, also die Umverpackung mit dem vollgepackt mit dem Hämoglobin.
Das ist mir noch ein bisschen in Erinnerung geblieben, das hatten Sie mal gesagt, dass Sie sagten, es ist doch toll, in der Welt wächst alles irgendwie zusammen, aber für einen Transfusionsmediziner ist das auch mal eine gewisse Herausforderung, weil unterschiedliche Blutstämme dann wiederum auch nicht einfach automatisch überall hin transfundierbar sind. So, habe ich das so richtig beschrieben? Ist das tatsächlich so? Also kann ich Blut aus unteren, das ist jetzt überhaupt nicht im Sinne einer Blut- und Bodenromantik gemeint, sondern tatsächlich im Sinne rein wissenschaftliche Frage. Gibt es Probleme, aus unterschiedlichsten Kulturräumen Blut zu transfundieren oder kann man das einfach so?
Ich würde das weniger auf Kulturräume beschränken, sondern wir haben natürlich die Blutgruppen, die wir kennen, so grob, das kennt jeder, 0, A, A, B, B. Aber es gibt noch wesentlich mehr verschiedene Blutgruppensysteme, die auf die Abstoßung, für die Abstoßung relevant sind. Und die sind natürlich weltweit unterschiedlich verteilt. Das heißt, auf dem afrikanischen Kontinent tendenziell hat man etwas andere Blutgruppen oder Verteilung von Blutgruppen und Konstellationen von Blutgruppen, als wir es in Mitteleuropa, sage ich jetzt mal, traditionell haben. Und das kann zu Komplikationen führen, weil der Körper Antikörper gegen die Blutgruppen, gegen die Substanzen bildet, die er selbst nicht hat. Das heißt, wenn man jemanden, der jetzt aus einem, sage jetzt mal, anderen Kulturkreis, um den Begriff zu übernehmen, oder mit einer anderen genetischen Konstellation oder anderen Blutgruppenkonstellation Blut transfundiert, weil wir keines haben, das perfekt passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass Antikörper dagegen gebildet werden und die nächste Transfusion schon nicht mehr funktioniert, weil es zu einer Abstoßung kommt. Und das bereitet zunehmend Schwierigkeiten, ja, weil wir natürlich durch Migrationstätigkeit, was jetzt auch nicht Blut- und Bodenmäßig gemeint ist, sondern das ist einfach, wie es ist, immer größere Schwierigkeiten haben, bestimmte Personen mit Blutprodukten zu versorgen. Die Amerikaner tun sich da vielleicht in der Tat leichter, weil die eine sehr, sehr heterogene Bevölkerungsstruktur haben und auch die entsprechenden Spender. Also man muss immer aufpassen, wie man die Begrifflichkeiten verwendet, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Diese Durchmischung, die ich persönlich auch für wichtig halte, aber diese Durchmischung haben wir in Mitteleuropa nicht in dem Ausmaß, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist. Und natürlich, das ist, glaube ich, am leichtesten zu verstehen, dass Japan beispielsweise, das ja von der Bevölkerung her lang auch komplett isoliert war, und aufgrund der Entwicklungsgeschichte natürlich tendenziell etwas andere Antigenstrukturen aufweist, als wir es hier haben, ist, glaube ich, relativ leicht verständlich. Aber das bedeutet nicht, dass das jetzt andere Menschen wären oder so, sondern es ist wirklich nur rein immunologisch gesehen.
Das ist tatsächlich eher eine Frage der Versorgungsmöglichkeiten und Strukturen. Wir meinen es jetzt quasi medizinisch, nicht politisch. Ne? Ja. Lange Zeit war ja auch die Frage des Infektionsschutzes bei Transfusionen eine große Frage. Ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er, als man mal Tollwutspenden hatte. Ne? Das ging dann quer durch die gesamte Republik. Und ich glaube, da ist auch unheimlich viel Forschung betrieben worden in den Folgejahren. Ist das nach wie vor noch ein Thema oder haben Sie das Gefühl, da haben wir jetzt die wesentlichen Punkte eigentlich abgearbeitet und das ist nicht mehr der primäre Fokus der Forschung?
Die Natur kommt immer wieder mit neuen Überraschungen und Corona hat das ja ganz gut gezeigt. Für die Transfusionen selbst haben wir sehr, sehr viel aus dem HIV-Skandal damals gelernt. Das sind natürlich sehr drastische Maßnahmen, die auch sehr, sehr wichtig waren, ergriffen worden. Und das hat auch einen richtigen Boost gegeben in der Entwicklung von der Diagnostik, Weiterentwicklung der Diagnostik, sodass die Blutprodukte für die, sagen wir mal, gängigen, bekannten Infektionskrankheiten sehr, sehr, sehr sicher sind. Da muss niemand Angst haben, der eine Transfusion bekommt. Aber wir müssen immer damit rechnen, dass von Tieren wieder neue Infektionskrankheiten auf Menschen überspringen und es wird mit dem dem Klimawandel vermutlich sogar noch häufiger vorkommen. Nur auf der anderen Seite bin ich insofern optimistisch, weil unsere diagnostischen Fähigkeiten immer besser werden und wieder gerade die Corona-Epidemie hat gezeigt, wie schnell mittlerweile auch Impfstoffe und vor allem Diagnostik entwickelt werden kann. In kürzester Zeit waren ja sehr, sehr verlässliche und sensitive Diagnostikmethoden entwickelt, die man natürlich dann in unserem Bereich, über dem gesamten medizinischen Bereich, sehr sofort einsetzt, sodass maximal möglicher Schutz der Patienten immer gegeben ist. Mhm. Aber hundertprozentig wird es natürlich nie sein, das ist auch klar.
Sie sind ja jetzt mit Ihrem Fachgebiet gefühlt sehr nah am Puls von Forschung und Innovation. Also vor kurzem ist auch eine nationale Strategie für gen- und zellbasierte Therapien veröffentlicht worden. Da ist auch gerade die Aachener Expertise, Sie in Persona, aber auch noch andere Kolleginnen und Kollegen, sehr gut vertreten. Wollen Sie uns dazu vielleicht so zwei, drei Sätze sagen, in welche Richtung diese Entwicklung geht?
Die nationale Strategie ist letztlich deswegen ins Leben gerufen worden, weil wir in Deutschland eine Schwäche in der Translation haben, und zwar eine ganz bedeutende. Und das heißt, die Überführung der Ergebnisse aus der Forschung in die klinische Anwendung. Wir sind in der Forschung in Deutschland, das muss man wirklich jetzt so pauschal erzählen, sehr, sehr stark. Da sind wir wirklich auf einem sehr, sehr hohen internationalen Level bis zu einem bestimmten Punkt und auch wieder in der klinischen Anwendung von zum Beispiel CAR-Ts, ja, den Chimeric Antigen Receptor, T-Zellrezeptoren, die in der Onkologie durchschlagende Erfolge zeigen. Aber um unsere eigenen Entwicklungen an den Punkt zu bringen, in der Herstellung, in Reinräumen, die Überführung in die Klinik, da ist deutschlandweit, sind wir sehr, sehr schwach aufgestellt, weil, aus verschiedenen Gründen, weil es zum Teil wenig Risikokapital gibt im Vergleich zum Beispiel zu den USA, die investieren in Weiterentwicklung oder Kommerzialisierung neuer Entwicklungen, weil wir an den Universitäten kaum Incentives haben, also Anreize, sich mit der Entwicklung von Protokollen, zum Beispiel im Reinraum etwas herzustellen, auseinanderzusetzen, weil man das schlecht publizieren kann. Da hat man die sogenannten Impact-Faktoren nicht und die braucht man, um in der Universität Karriere zu machen. Hirsch-Faktoren, also alles das, was man erzählen kann, Publikationen. Das ist ein sehr, sehr mühseliges Geschäft eigentlich, aber es ist absolut notwendig, damit wir diese Überführung in die Anwendung hinbekommen. Und wir haben in Deutschland noch eine etwas unterentwickelte Struktur, Infrastruktur von Reinräumen, in denen solche Therapeutika hergestellt werden kann. Das wird aber stark besser, aber die müssen auch noch vernetzt werden. Und das Ziel der nationalen Strategie ist eben, diese Schwächen einerseits oder war, diese Schwächen nochmals offen zu legen und der Bundesregierung Handlungsempfehlungen zu übergeben oder ins Stammbuch zu schreiben, wie wir diese Translationslücke schließen können. Und da sind 8 Arbeitsgruppen gebildet worden, die sich mit verschiedenen Aspekten auseinandersetzen. Ich war selbst in der Gruppe, wo es um Ausbildung und
Das ist eine Aufnahme, das gehört
da
dazu. Gefragte Mediziner werden auch angerufen.
So, entschuldigen.
Kein Problem. Das lassen wir einfach drin, weil ich finde das eigentlich so passend.
Okay, ja, die kurze Ablenkung, die einen aus der Spur bringt.
Die Arbeitsgruppe Ausbildung.
Genau, die Arbeitsgruppe Ausbildung, wo es darum geht, dass wir natürlich auch das Personal brauchen, das die Translation umsetzt. Das sind nicht nur im akademischen Bereich tätige Ärztinnen, Ärzte, Wissenschaftler, sondern natürlich auch im nichtärztlichen Bereich medizinisch-technisches Personal, Juristen, die natürlich, weil sehr, sehr viel Regulatorik involviert ist, tätig sind. Und die muss man speziell ausbilden, damit wir kompetentes Fachpersonal haben auf dem Gebiet. Wie gesagt, wir haben in der Forschung das kompetente Personal, wir haben auf der klinischen Seite kompetentes Personal, aber dazwischen fehlt es. Und das ist eine dieser 8 Arbeitsgruppen gewesen, die entsprechende Empfehlungen ausgearbeitet hatten. Die Arbeit geht jetzt auch nachdem vorvorige Woche, dieses Strategiepapier der Ministerin Stark-Watzinger übergeben worden ist, geht die Arbeit jetzt weiter, um mit dem Arbeitsauftrag konkrete Maßnahmen noch weiter auszuweiten, zum Beispiel ein konkretes Curriculum für die Ausbildung sodass die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Es war jetzt eher die erste Etappe, dieses Strategiepapier zu übergeben. Und im nächsten Jahr oder im Laufe des nächsten Jahres geht es eben um die Detailausarbeitung. Sehr, sehr wichtiges Thema, um Deutschland international wettbewerbsfähig zu halten, weil wir momentan sehr, sehr stark zurückfallen. Mhm. Und rein wirtschaftlich gesehen ist dieser gesamte Bereich Gen- und Zelltherapie etwas, wo die meisten Vorhersagen in die Richtung gehen, dass das exponentiell gerade wächst und wirklich Milliardenumsätze für die über Patente, über die Firmen bringen wird, weil diese neuen Therapien, beginnend jetzt mit den durchschlagenden Erfolgen der CAR-T-Therapien, sich als so erfolgreich jetzt herausstellen und auch sich als weitgehend sicher herausstellen, wobei man an der Sicherheit sicherlich noch weiter arbeiten kann. Aber diese Therapien scheinen in manchen Bereichen zumindest wirklich allem anderen bisherigen überlegen zu sein.
Müsste das dann nicht auch zu einer deutlichen Nachfrage der Aspiranten für den Facharzt Transfusionsmedizin führen? Weil sie haben doch wahrscheinlich einen enormen Bedarf an Leuten künftig, wenn ich das auch exponentiell hochrechne. Also irgendwie muss es ja nachgeschrieben werden. Nehmen Sie das wahr oder wünschen Sie sich da gern noch mehr Interesse?
Sie haben es vorher ganz am Anfang erwähnt, unter Transfusionsmedizin, und das ging mir anfangs auch nicht anders, verstehen die Studenten Blutbank, ja, in der Regel. Und da liegt es an uns, dieses Fach entsprechend zu bewerben und zu kommunizieren, was mit dem Fach alles verbunden ist. Und dass es eben gerade in diesen Zeiten ein wirklich sehr, sehr dynamisches und hochspannendes Fach wird, weil es unter anderem auch eine zentrale Rolle bei der Entwicklung dieser neuen Zelltherapeutika hat und man wirklich am Puls der Zeit ist. Verständlicherweise gilt es natürlich auch für andere Fächer, bei denen aber den Studierenden eher bekannt ist, dass die wirklich am Puls der Zeit sind. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen anderer Fächer haben vielleicht etwas weniger Probleme, Nachwuchs zu finden. Das ist bei uns noch immer ein großes Problem. Da müssen wir viel stärker Werbung machen. Es liegt auch an Leuten wie mir, die die Lehre machen, möglichst spannende und gute Lehre zu machen und die Faszination zu vermitteln, die ich selbst an dem Fach sehe und habe, und das irgendwie der Funke überspringt. Das ist eine Verantwortung, die ich habe, und hoffentlich auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die in der Transfusionsmedizin tätig sind, auch entsprechend umsetzen.
Zwei Fragen hätte ich noch. Die erste ist, Sie sprechen mit jungen Menschen, die sich für das Fach grundsätzlich interessieren. Was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Was würden Sie sagen, was ziemlich wichtig ist für einen angehenden Transfusionsmediziner, Medizinerin? Gibt es irgendwelche Eigenschaften oder irgendwelche Curricula, wo Sie sagen, das lohnt sich definitiv?
Als Voraussetzung oder?
Sowohl als auch. Also, ja.
Ich würde sagen, für die Transfusionsmedizin ist es eigentlich nicht anders als für andere Fächer. Man muss ein breites Interesse generell an Medizin haben, also Interesse, Patienten zu helfen. Ich glaube, das ist hoffentlich wirklich die Motivation fast aller, die in dem Feld tätig sind. Und ein breites Interesse jenseits der reinen Medizin, sich auch mit rechtlichen Aspekten auseinanderzusetzen, weil es sehr, sehr stark reguliert ist. Dann muss man sich mit sehr vielen Gesetzen auseinandersetzen. Man wird natürlich kein Volljurist, das ist klar. Aber man hat halt mit Arzneimittelrecht, Transfusionsgesetz, Transplantationsgesetz viel Verordnungen zu tun. Wenn man es zu langweilig findet, wird es schwierig, aber man kann es auch durchaus spannend gestalten. Zeigt aber auch nur den Facettenreichtum, den wir in dem Fach haben. Interesse an molekularer Diagnostik, die immer stärker in den Vordergrund rückt. Klassischerweise war die Transfusionsmedizin sehr stark von der Serologie bestimmt. Das heißt, klassisch Antikörper oder messen, wie ein Antikörper mit Zellen interagiert. Alte Tests, die seit den 70er Jahren schon existieren. Das hat sich in den letzten Jahren extrem stark zu modernsten Methoden hin verschoben. Next Generation Sequencing, molekulargenetische Methoden, gerade zum Beispiel in der Transplantationsdiagnostik, Stichwort HLA, gerade in der molekularen Blutgruppendiagnostik, wo wir eben im Idealfall eigentlich das gesamte Genom durchsequenzieren möchten, um möglichst präzise Vorhersagen treffen zu können, für wen passt welches Blutprodukt am besten. Also Interesse an Methodik, Laborinteresse, Interesse an Forschung, aber gleichzeitig Interesse eben an der Anwendung, Überführung in Präparate und Medikamente, die für Patienten verwendet werden, und vor allem Kommunikationsfähigkeit. Wie gesagt, wir leben nicht alleine. Wir arbeiten gerade hier in Aachen sehr, sehr gut mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Hämato-Onkologie zusammen, aus der Pädiatrie, mit denen wir einfach am meisten zu tun haben, zum Beispiel wegen den CAR-Ts, und verstehen uns, glaube ich, alle als großes Team. Also nicht als separate Entitäten, die wir am Papier zwar sind, aber de facto wirklich als großes Team, das eng zusammenarbeitet, um Patienten zu helfen. Und diese Einstellung sollte man schon mitbringen, wenn man in dieses Fach kommt, weil wir sehr stark interdisziplinär arbeiten und uns auch entsprechend integrativ verhalten sollten und hoffentlich auch tun.
Sie sprachen ja anfänglich von dem Artikel, den Sie als junger Mensch gelesen haben, der Sie gewissermaßen aufs Gleis gesetzt hat.
Ja.
Rückblickend betrachtet, wenn Sie nochmal mit sich reden könnten, was würden Sie sich sagen? Würden Sie sagen, es hat sich genau gelohnt, in diese Richtung zu gehen, oder wäre es vielleicht doch besser mit Musik gewesen?
Ja, die Musik ist ein ganz anderes Thema. Das hat aus anderen Gründen nicht geklappt. Die Frage stelle ich mich immer wieder. Ja. Ich würde es genauso wieder machen, denn die naturwissenschaftliche Grundlage war schon sehr, sehr gut, weil es natürlich aufs Engste verzahnt ist mit der Medizin. Ich hätte nur den Wunsch gehabt, wenn ich das gewusst hätte, dass wir damals schon diese integrierten Studiengänge hätten, also diese kombinierten MD-PhD-Lehrgänge oder Studiengänge, die im deutschsprachigen Raum erst sehr spät etabliert worden sind. Dadurch musste ich ja ein gesamtes Studium vorher absolvieren und danach Medizin. Es wäre vielleicht einfacher gewesen, vorher Medizin zu machen und dann sich Forschung zu spezialisieren. Aber beispielsweise an der Harvard Medical School in Kombination mit dem MIT gibt es einen eigenen Studiengang seit vielen, vielen Jahren für den MD-PhD, also Medical Doctor, Philosophical Doctor, wo man wirklich in dem gesamten Curriculum immer wechselt zwischen klinisch-medizinischer Ausbildung und Grundlagen, naturwissenschaftlichen Grundlagen, was natürlich ein ganz hervorragender Studiengang ist und der trotzdem so kompakt ist, dass es deutlich kürzer ist als der Weg, den ich so beschritten habe. Das wäre mein, so retrospektive gesehen, der Wunsch gewesen, weil es die Zeit deutlich verkürzt hätte.
Es freut uns trotzdem aber, dass Sie den Weg dann zu uns gefunden haben, Herr Professor Klump. Schön, dass Sie da sind. Ich bedanke mich für das nette Gespräch.
Ich bedanke mich auch.